So, ihr habt ein geradezu herzchirurgisches Thema. Mein Herz für sein Haus. Jeder Kardiologe wäre froh, wenn ihr mit dem Slogan unterwegs wärt. Ich habe mir Gedanken gemacht in dieser Reihe, was kann ich von meiner Seite dazu sagen, wenn ich das höre. Mein Herz für sein Haus. Das ist ein Slogan, mit dem ihr seit, ich weiß nicht wie viele Wochen, ganz frisch, oder? Die dritte Seite, okay. Und was mich so bewegt, ist die Frage, wenn wir unser Herz Jesus geben oder wenn wir mit unserer Herzenshaltung Gott begegnen und uns ihm hingeben, wo kommt das eigentlich her, was wir geben? Und wenn wir uns jetzt aufschwingen und sagen, okay, ich gehe zur Sparkasse, zur Deutschen Bank oder wo immer ich mein Konto habe, plündere das Konto und schmeiße es ins Kollektenkörbchen, dann ist das einmal so ein strahlendes Herz und dann ist das Konto leer. Und dann ist die Aktion, mein Herz für sein Haus, irgendwie durch. Weil dann muss ich gucken, wie ich in meinem Haus klarkomme. Und mir war wichtig, ich habe gedacht, vielleicht hilft uns folgendes Bibelwort. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Sache mit der Technik hier hin. Wunderbar. Die Predigt heißt, das ist im Trick, also ich sage es euch, also wenn Pastoren nicht wissen, wie man es griffig kriegt, dann fangen sie immer mit solchen Formulierungen an. Ja? Vom Warten und Danken, vom Säen und Sehen. Ich will mit uns darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn wir in das Haus Gottes investieren. Wir alle haben vor Augen am Ende, dass es Jubel ist, Lobpreis ist, dass Freude ist, dass da was Großes, was Sichtbares, was Schönes, was wow, einfach was ganz Grandioses herauskommt. Ja, Amen. Aber was muss man machen? Was gehört zu dem Weg von uns, dass das auch am Ende so entsteht? Das Bibelwort, das für mich so handlungsleitend war, kommt aus einem wunderbaren Psalm. Den gebe ich euch mal als Hausaufgabe auf. Das ist ein Psalm von David, in dem ihm fast die Worte ausgehen, Gott zu beschreiben. Er gibt sich immer neue Vorlagen in dem Psalm, um Gott zu loben und zu preisen. Als König, als Schöpfer, als Retter, als Helfer, als Gebetserhörer. Und mittendrin taucht dieses Wort auf, was man gerne immer zur Erntedankfest nimmt. Da heißt es dann nämlich, alle Augen sehen auf dich und warten auf Hilfe. Du gibst ihnen ihre Nahrung, wenn es nötig ist. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und Durst aller Geschöpfe. Da sind so ein paar Wahrheiten drin in diesen zwei Versen, mit denen möchte ich uns heute Morgen sozusagen, ich glaube, ihr sagt dienen, am Wort dienen, ja. Und zwar zunächst mal die erste Frage an euch, damit wir merken, das ist eigentlich ein Thema, was jeder von uns kennt. Wann habe ich das letzte Mal warten müssen, bis ich erhielt, worauf ich eigentlich wartete? Also, wann habe ich das letzte Mal auf den Urlaub gewartet? Gut, jetzt sind wir in Corona-Zeit, aber trotzdem. Vielleicht hat jemand, also ein Bekannter von mir, der redet schon immer Anfang, Mitte Sommer davon, wo er im Winter hinfährt. Ja, er flieht immer in die Wärme. Bis jetzt war das jedenfalls so. Ich habe mal so überlegt, das sind alles nicht meine Themen, ja, weil also ich kann nicht Skifahren und Snowboard. Ich habe mir gedacht, was sind die Themen für die jungen Leute heute? Also wann habe ich für ein richtig cooles Snowboard gespart? So ein Brett, wo mir und dann einfach nur über den Schnee rutscht, ja. Aber gut, kostet halt auch Geld. Oder wann habe ich wirklich gespart, meine ganzen Geburtstagsgelder, die meine Mama, meine Eltern, meine Freunde mir gegeben haben, um endlich das neueste iPad mit Stift und keine Ahnung was zu bekommen? Wann habe ich für meinen Führerschein gespart und gewartet, für mein erstes Auto, bis ich es endlich zusammen hatte, das Geld, was ich brauchte, um es mir zu besorgen? Und mal so als Lebensthema, dass das nicht alles immer so flott geht, wann und wie lange habe ich auf meine Traumfrau oder auf meinen Traummann warten müssen, bis sie um die Ecke kam und der Herr sie mir vor Augen stellte. Oder ihn, so den Prinzen auf dem Pferd. allem Sehen, allem Loben, allem Danken geht das Warten voraus. Ein kleines Geheimnis. Allem Loben, allem Danken, allem, was wir sehen, geht das Warten voraus. Das ist nicht inaktiv, aber das Warten ist etwas, das ist eine Zeit, die ist ganz, wie soll ich sagen, die ist besonders gefüllt. Zumal wir heute eigentlich überhaupt keine Zeit haben zu warten. Wir leben in einer Zeit, wo uns das unglaublich schwer fällt. Das merkt ihr auch, wenn ihr beim Einkaufen seid und es stehen 5 Leute vor euch. Das ist schon das ist schon echt Krise. Da werden manche unruhig, da schreien die durch den Raum. Ja, kann meine Kasse aufgemacht werden? Wo ich denke, ist doch einer auf, musst du nur ein bisschen warten, dann kommst du auch schon dran. Warten fällt uns schwer. Vor einigen Jahren, das ist so meine Jugend, ja. Also, da gab es einen Slogan von einer Kaffeefirma, der hieß, I like Genuss sofort. Das waren sogar Autoaufkleber, ja. I like Genuss sofort. War nicht meine Kaffeesorte, aber war total in aller Munde. Und kurze Zeit später sang eine Künstlerin, auch meine Jugend, einen Schlager, ich will alles und zwar sofort. Kennt ihr noch jemand? Ja, ne? Gitte Henning aus Dänemark. Ich will alles und zwar sofort. Und das war noch weit vor dem Internet. Das war eine Zeit, in der man anfing, sozusagen mit Geld alles kaufen zu können, wo viel möglich wurde, wo Reisen möglich wurde, wo Fliegen möglich wurde, wo die Möglichkeiten da waren und wir den Eindruck hatten, jetzt, einkaufen, einkaufen. Und ist auch heute immer noch so, ja. Einkaufen und später zahlen oder gar nicht zahlen oder wie auch immer. Früher hat man warten müssen, bis es wieder Erdbeeren gab. Wir gehen jetzt auf Weihnachten zu, das weiß man. Seit September gibt es schon wieder Gebäck für Weihnachten. So diese Brezeln und diese Schokoladenteile und Dominosteine und so. Früher hat man warten müssen, bis es dann November wurde. Ich bin noch groß geworden in einer Zeit, wo wir warten mussten, bis wieder November, Dezember wurde, dann gab es Apfelsinen. Heute kriegt man das alles, das ganze Jahr, rund um die Uhr. Und ich kann es bestellen, es wird mir geliefert, es wird geschickt. Wir leben in einer Zeit, in der wir nicht warten können, in der wir warten nicht gelernt haben. Aber Gott ist ein Gott der Entwicklung. Gott ist ganz anders. Gott sozusagen entwickelt mit Zeit, die ihm gehört, Menschen. Zum Beispiel, er entwickelt Mose, seinen Freund, von dem wir lesen, Mose und Gott, die waren wirklich befreundet später, das ist ein Zeugnis über Mose. Mose hat eine Ausbildung gehabt in Ägypten. Mose ist sozusagen durch sein Temperament hat er jemanden erschlagen. Er muss fliehen, geht in die Wüste und ist 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Schafhirte. 40 Jahre intellektuelle Unterhaltung mit einer Herde Schafe. In der Hitze der Wüste. 40 Jahre. Gott entwickelt ihn dort. Gott lässt ihn dort warten und begegnet ihm dann eines Tages in dem Wunder des brennenden Dornbuschs. Gott entwickelt sein Volk. Gott hat Zeit. Gott fängt nicht an mit einem Volk, das schon 7 Millionen Bürger hat, sondern Gott fängt sein Volk an mit Abraham. Da denkt man, das hätte man auch anders machen können. Mit einem, das wird da mühselig. Und dann kriegt er auch nur einen Nachfahren. Noch nicht mal so 12. Ja, nein, einen. Und dann noch einen. Gott hat Zeit. Gott ist ewig und er hat alle Zeit der Welt. Das hilft uns, mir hilft es, mir klarzumachen, dass meine Zeit und mein Gefühl von Dringlichkeit mein Problem ist. Dass Gott die Dinge ganz anders sieht. Gott ist ewig, ihm gehört die Zeit. Er hat alle Zeit der Welt. Und wir würden jetzt menschlich daraus schließen, der lässt sich aber auch Zeit, oder? Hammer, der lässt sich immer, bis Gott mal endlich in die Gänge kommt. Nein, Gott lässt sich nicht einfach nur Zeit. Gott gibt uns Zeit. Gott gibt uns Zeit, damit wir wachsen und reifen und gedeihen, damit wir lernen und uns fortbilden und uns verändern. Wenn die Frau empfangen hat, heißt es warten. Das ist selbst in einer Ehe schon eine spannende Geschichte. Die Frau spürt die ganze Veränderung. Die Frau ist mittendrin in dem Prozess, dass das Baby wächst und gedeiht. Und wir Männer gucken meistens nur dumm zu. Wir sind so außen vor. Vielleicht kriegen wir es hin, wenn der Bauch schon mal dicker wird, dass wir anfangen, mit dem Kind zu reden. Ich habe es immer gemacht. Hallo, hier ist der Vati. So. Dass sie nicht erschrickt, wenn sie meine Stimme hört. Werden 7 Monate, 9 Monate, bis es dann endlich raus ist, was es ist, Junge oder Mädchen. Alles in unserem Leben ist auf Werden und Gedeihen angelegt. Und Gott schenkt uns Zeit, damit das in unserem Leben wächst. Gott gibt uns Zeit und diese Zeit ist unsere Wartezeit. Es ist eine gefährliche Zeit. Es ist eine Zeit voller Gefahr, dass wir ungeduldig werden in dieser Wartezeit. Und die Bibel kennt es, die Bibel redet davon. David, der einen Krieg führt und dem langweilig wird, weil das irgendwie, ja, sie gewinnen wahrscheinlich wieder und er war diesmal nicht dabei bei der Schlacht, warum auch immer, keine Ahnung, jedenfalls, er ist auf seinem Söller oben auf seinem Balkon, guckt über die Stadt, über sein Reich und entdeckt sozusagen, wow, eine schöne Frau bei der Abendtoilette. Und das Unheil nimmt seinen Lauf für ihn. Er geht mit der Bathsheba fremd, er nimmt die Abkürzung. Er kann nicht warten. Er will es sofort. Oder denken wir daran an Abraham. Abraham hat die Verheißung, dass er noch einmal ein Kind bekommen wird. Seine Frau ist schon längst über die Zeit raus, wo man noch Kinder bekommt. Und er wartet. Und er denkt, okay, weil meine Frau schon so alt ist, gibt Gott Gas. Aber er hat alle Zeit der Welt. Aber Abraham, irgendwie, das dauert alles so lange, oder? Und er nimmt die Abkürzung mit seiner Magd. Und es bedeutet viel Herzeleid für ihn und alle Generationen danach. Warten fällt uns schwer. Und Wartezeiten sind Krisenzeiten. Zeiten, in denen wir warten, in denen es nicht sofort, zack, bumm, ja, ich tue etwas und Preis dem Herrn, klatsch, zack, alles sofort erledigt. Es gibt ja 2 Arten von Gebetserhörungen. Wir kennen eigentlich immer nur eine, die wir lieben. Wir beten und die Rakete schlägt ein. Bong, schon ja. Der Herr spricht und es ist. Zack, so wollen wir es haben. Aber ich glaube, Gott hat ein viel, viel größeres Heer von Gebetserhörungszustellern aus der Abteilung Schnecke. Ha, die brauchen, das dauert dann manchmal, bis die denn dann so ankommen. Das sind Wartezeiten für uns, die wir haben. Und Wartezeiten sind Krisenzeiten. Und in diesen Krisenzeiten, denen wir sozusagen von Gott ausgesetzt werden, guckt Gott unser Herz an. Mein Herz für sein Haus. Aber Gott schaut in der Krisenzeit auf mich. Und in der Krisenzeit kann ich auch auf mich selbst schauen und entdecke, was in meinem Herzen ist. Ob ich warten kann, ob ich treu sein kann, ob ich bei ihm bleibe. Beim Lobpreis war schon darauf hingewiesen, egal wie deine Lebenssituation ist, Lob, sag Gott Dank. Das hat mal ein Theologe gesagt, das fand ich ganz toll, egal wie es mir geht, gelobt werden muss. Ja, das ist wahr. Gelobt werden muss. Und das Schöne ist, es steht nicht immer sofort dabei, ich muss vorher fröhlich sein und schon aufgepumpt sein, oder, sondern einfach nur, manchmal grummelt man auch so sein Lob vor sich hin. Halleluja, der Hühnchen im Himmel. Kennt ihr, ne? Halleluja. Luja, sag ich. Halleluja. Und manchmal denke ich, ach Herr, das ist so gnädig, dass es manchmal auch solche Beispiele gibt für, ja, das ist schon mal ein guter Anfang. So kann man mal anfangen und dann merkt man, je länger man dabei ist, desto mehr verändert sich der Ton und man wird freundlicher mit sich selbst und mit Gott. Halleluja. Preis dem Herrn. Warten fällt uns schwer. Wartezeiten sind Krisenzeiten. Und dann gibt es aber in dieser Krisenzeit die Möglichkeit, ein Telefonat zu führen. Die Telefonnummer Gottes kennt ihr, Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Das ist für junge Leute eine echte Lernerfahrung, weil da steht nicht, schreibe mir eine App. Ja? Da muss man noch richtig sprechen. Ja? Rufe mich an. Ich habe eine Tochter, die hat mich dann mal angerufen, die studiert in Augsburg und hat gesagt, Vati, da habe ich das und das Problem, was soll ich denn da machen und so. Ich sagte, pass mal auf, nimm mal dein Handy und versuch mal die ursprüngliche Erfindung umzusetzen. Was meinst du? Ja, er sagt, du musst ins Mikrofon, du musst die Nummer wählen von dem Amt, unten reinsprechen und zeitgleich das Telefon ans Ohr nehmen und hören, der antwortet. Das nennt man Telefonieren. Das ist Smartphones fremd. Ich weiß, da macht man Fotos und surft im Internet und man schreibt Apps oder man hält so waagerecht vor dem Mund, warum auch immer. Fehlt eigentlich der Burger drauf irgendwie oder als Esshilfe? Ich weiß es ja nicht. Rufe mich an in der Not, sagt Gott. Und der Zusammenhang ist fantastisch. Rufe mich an in der Not. Das heißt, Gott weiß, hey, du hast eine Not. Gott weiß, du hast eine Krise. Gott weiß, ich habe dich da reingebracht. Ich will dein Herz. Ich will sehen, was in deinem Herzen ist. Ich will hören, ob du mich anrufst oder eigene Lösung suchst. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Dann kommt die Antwort von Gott, die Zusage von Gott. Und dann heißt es weiter und du sollst mich preisen. Da kommt das Lob. Da kommt das, worauf wir, was wir gerne haben. Da kommt der Lobpreis, da kommt die Erhöhung. Aber vorher ist ein klein wenig die Krise. Gottes Hilfe zielt immer auf das Herz des Menschen. Gott will nicht weniger als unser Herz. Gott möchte, wenn wir sagen, mein Herz für sein Haus, dann geht es da nicht nur darum, dass ich spende oder dass ich irgendwie Lobpreis mache, sondern Gott will mich ganz für sein Reich, für seine Sache, für sein Haus. Alle Augen sehen auf dich. Ich hoffe, wir sehen zu Gott hin. Ich hoffe, wenn wir in der Not sind, wenn wir in der Krise sind, wenn wir in der Dürre sind, wenn wir in der Elend stecken, wenn wir in der Ausweglosigkeit sind oder in einem Wust von Fragen, ich hoffe, wir schauen auf Gott und rufen zu ihm. Und wir warten auf Hilfe. Eine Zeit, in der Gott unser Herz anschaut. Und dann heißt es weiter, du gibst ihnen ihre Speise, wenn es nötig ist, oder du gibst ihnen Nahrung, wenn es nötig ist. Gott weiß, wann wir was brauchen. Und dann gibt es eine wunderbare Formulierung, wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger und den Durst aller Geschöpfe. Wenn Gott seine Hand auftut, dann schenkt Gott fertiges Heil. Gott gibt uns nicht nur eine Anleitung, eine Bastelanleitung, eine Aufbauanleitung, eine Idee, probier es mal so. Nein, wenn Gott hilft, hilft er so, dass aus seiner Hand Lösung kommt, Stärke kommt, Kraft kommt. Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger aller Geschöpfe. Alle Augen sehen auf dich. Wohin schaue ich, wenn ich Hilfe brauche? Wohin schaue ich, wenn ich Not habe? Wohin schaue ich, wenn ich merke, etwas dauert mir zu lang, in mir wächst die Ungeduld? Wenn du deine Hand öffnest, dann stillst du den Hunger aller Geschöpfe. Was ist der Hunger deines Lebens? Mal ehrlich. Manche würden vielleicht ganz ehrlich sagen, ich möchte Erfolg haben. Ich bin jetzt 65, ich habe noch ein paar Monate bis zur Rente, möge Gott mir Gnade geben, dass ich sie sehe. Und am Ende eines Dienstlebens fragt sich so mancher Pastor, was habe ich mit meiner Lebenszeit gemacht? Was ist geblieben? Ich gehöre jetzt nicht gerade zu der Sorte Pastoren, die sagen, oh, ich habe ein Missionswerk aufgebaut mit Jahresumsatz von 7,9 Millionen Euro und 2.500 Bekehrungen pro Tag. Ich war meistens in Gemeinden unterwegs, wo es ein bisschen schwieriger war. Was hast du gemacht mit deiner Lebenszeit? Habe ich umsonst gearbeitet? Wenn du deine Hand öffnest, stillst du den Hunger aller Geschöpfe. Wonach sehne ich mich? Nach ein bisschen Frieden? Ein bisschen Erfolg? Dass es doch möglichst irgendwie nicht alles so ausweglos war oder alles so sinnlos war oder alles so vergeblich war. War letzte Woche so ein Thema, nochmal so richtig fett. Und dann habe ich mich gefreut, als jemand aus Norddeutschland schrieb, wir vermissen deine Gottesdienste im Netz. Sendet ihr nicht mehr online. Es tat mir gut, dass da jemand ist, dem das, was wir angeboten haben, geholfen hat und ihn gestärkt hat. Oder wenn dann eine Tochter, ich habe vier, eine Tochter dem Vati so auf den Handys, auf den ganz tollen, ein Lied schickt, ja, ein ganz tolles Lied, und dann drunter schreibt, du bist der beste Vati der Welt. Das tut gut, war nicht alles umsonst. Aber was ist mein Hunger? Was ist mein Lebensdurst? Gott will das berühren, das ist ja nicht weg, nur weil ich Christ werde. Gott möchte das, Gott weiß ja, was zu mir gehört und Gott möchte mir da auch begegnen und mich stärken. Aber es ist gut, wenn wir wissen, was ist mein Lebensdurst, was ist mein Hunger? Und das nächste, was Jesus dann sagt, ist, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr dürsten. Gott will das Herz. Gott will dein Herz. Gott will dich mit dem, was zu dir gehört. Deiner Bildung, deiner Hautfarbe, deinen Augen, deinen Ideen, deiner Kreativität, allem, was du bist. Gott will dich, nicht weniger. Gott will nicht nur ein bisschen, Gott will dich. Gott fragt dich, ich bin das Brot des Lebens. Wenn du mich hast, dann still ich allen Lebenshunger. In dir und bei dir. Aber das bedeutet auch, dass ich weiß, das wird nicht sofort. Das ist Lebenszeit. Das ist Wartezeit. Das ist Entwicklungszeit. Das, so wie ich heute die Welt sehe, habe ich sie mit 32 nicht gesehen. Am Anfang meines Dienstlebens hat Gott mir einmal in einer stillen Zeit, wo ich darum gebetet habe, dass etwas passiert und dass dann wirklich mal ein Durchbruch kommt, hat Gott mir etwas Tolles geantwortet und gesagt, ist okay, mache ich. Es macht mich immer schon stutzig, so, wenn ich so eine Antwort höre. Erstmal war ein bisschen still und dann kam, weißt du Stefan, auf dem Weg, den du dir da wünschst, wird nicht gerannt. Da wird in die Tiefe gelebt. Wartezeit, Entwicklungszeit, Reifezeit. Wir hatten jetzt Erntedank. Ne? Wartezeit ist auch Weihnachten wieder. Wartezeit. Ne? Aber Gott entwickelt in dieser Zeit dich und macht dich zu einem unverwechselbaren Wesen. Schwingen wir uns auf den Schlussspurt ein. Mein Herz für sein Haus heißt mein Investment für seine Sache. Gott möchte mich als Investment für sein Reich, für sein Haus, für seine Sache, aber ohne Erfolg sofort. Und das Tolle ist, das Fantastische ist, Gott weiß, dass du nicht fertig bist und sagt, trotzdem, ich will dich. Aber ich kann doch nicht, doch, ich will dich. Ich habe doch nicht viel zu geben, doch ich will dich. Denk an die Witwe mit dem 1 Cent. Jesus macht sie groß und sagt, hey, sie hat alles reingehauen. Das, was zu ihr gehört, hat sie gegeben. Gott will dich. Mein Leben, deine Gaben, meine Ressourcen, er will dich und mich für sein Haus, für seine Sache. Gott will dich. Mein Herz für sein Haus bedeutet, mein Leben, meine Gaben, meine Ressourcen, so toll, wie Gott dich und mich gemacht hat. Vielleicht kannst du nicht so gut predigen, macht nichts. Aber du kannst Torten machen, von denen ich total begeistert wäre. Du müsstest mich nur einladen. Und wir haben oft so eine Vorstellung, dass nur bestimmte Dienste gute Dienste fürs Reich Gottes sind. Das ist aber nicht so. Gott hat in dein Leben etwas reingelegt, was unverwechselbar zu dir gehört und was in seinem Reich wichtig ist. Deine Art, Menschen zu begrüßen. Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch Udo Lindenberg? Der hatte mal in seiner Band einen total tätowierten Typ. Komplett durchtätowiert, bis oben hin. Den habe ich taufen dürfen in Hamburg. Und das Faszinierende war, wie der in die Gemeinde gekommen ist. Wir haben ihn gefragt, so, sag mal, wieso bist du in unsere Gemeinde gekommen? Und da denkt man so als junger Prediger immer, wegen der Predigt. Aber die Antwort war total ernüchternd. Ich bin noch nirgends so freundlich an der Tür begrüßt worden wie bei euch. Den Mann hättest du in der Gemeinde übersehen. Rocky hieß er damals, genau, Rocky. Aber an der Tür, diese Freundlichkeit hat ihn umgehauen, hat die Tür geöffnet im Herzen. Gott braucht dich, braucht deine Augen, braucht dein Lächeln. Gott braucht dich mit dem Wesen, das zu dir gehört, dass du bereit bist, für ihn und seine Sache einzubringen. Mein Herz für sein Haus ist unter deinem Herzen und deinem Leben, macht Gott es eigentlich nicht. Mein Leben, meine Gaben für sein Reich. Ich habe jetzt noch zwei kleine Geschichten. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Ist noch? Okay. Mein Leben, meine Gaben, meine Ressourcen für sein Reich. Es gibt eine kleine Geschichte von einem Mann, der träumte. Er war so wie ich, sage ich mal, am Ende seines Lebens. Er hat gedacht, ja, irgendwie ist mein Leben so vorbeigegangen. Ich bin kein guter Nachfolger und die ganzen Gelegenheiten, die ich so habe, ich weiß nicht. Und er träumte, dass er an einem Fließband sitzt und jede Lebensgelegenheit für Christus etwas zu tun war wie eine Kerze. Aber so sehr er sich bemühte, die Kerzen anzuzünden, das Fließband war immer schneller, als er die Kerze entzünden konnte. Immer wenn er eine Kerze entzündete, waren 2, 3 andere Kerzen unangezündet an ihm vorbeigelaufen. Und das hat ihn total frustriert. Er war völlig traurig. Und er wollte aufhören. Und da kam der Herr zu ihm und sagt, komm mal mit. Und nimmt ihn mit, und zwar das ganze Fließband entlang bis in die Halle, wo die ganzen kleinen entzündeten Lichter von ihm in die Halle liefen. Und dann macht Gott die Türe auf in seinem Traum und er schaut in ein gleißendes Licht. Die ganze Halle war voller Licht. Nichts, was wir tun, nichts, was du tust, nichts, was du investierst in das Reich Gottes, geht verloren. Aber es braucht deine Hingabe oder deine Bereitschaft, dich so wie du bist einzubringen. Mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit den Gaben, die du hast. Und ein allerletztes. Ein Vater hatte 2 Söhne und sagte zu dem ersten, geh in den Weinberg. Und er sagte, nein, ich habe keinen Bock. Entschied sich aber später um, der Vater tat ihm leid und er ging. Und dem zweiten Sohn sagte er, geh auch in den Weinberg und hilf deinem Bruder. Er sagte, ja, mach ich. Und er ging nicht. Und dann fragt Jesus die Zuhörer, wer hat den Willen des Vaters getan? Dann sagen alle, ja, der erste Sohn. Der erst sagte, ich habe keinen Bock. Ich liebe diese Geschichte. Weil im Reich Gottes man nicht immer singend, lobend und tanzend dient. Ich weiß nicht, wie der im Weinberg unterwegs war. Scheiß Unkraut. Warum muss das immer so freiwillig wachsen? Warum wächst das ganze Zeug immer schneller als das andere? Und da schon wieder ein Loch im Zaun. Wieso sind hier dauernd Füchse in irgendwelchen Gruben? Ja, der letzte Woche gerade schon zugemacht. Ich weiß nicht, wie der unterwegs war. Aber das ist interessant, dass in dem Gleichnis ist das nicht der Fokus von Jesus. Jesus fragt, wer hat den Willen des Vaters getan? Wer war gehorsam? Heute ist die Losung für diesen Tag, Gehorsam ist mehr wert als Opfer. Gott möchte dein Herz und er möchte, dass wir dranbleiben. Für ihn und wegen ihm. Und wenn wir das wissen, dass Wartezeiten und schwierige Zeiten Zeiten sind, in denen Gott uns zurüstet und dass Gott mit uns ist und mich so will, wie ich bin Und wenn wir dranbleiben, dann wird der Tag kommen, wo wir sehen, wofür wir gearbeitet haben. Dann werden wir sehen, wofür wir gelebt haben. Und zwischendrin gibt Gott uns immer schon mal die gleiche Erfahrung im Kleinen. In deinem Leben, wenn du für deine persönliche Sache gewartet hast, schenkt er dir die Erhörung. Und dann auch vielleicht im gemeindlichen Bereich, ja. Ihr spart jetzt vielleicht für eine neue Soundanlage, ein neues Fernsehstudio und irgendwann ist zack das Konto voll und preist dem Herrn, dann könnt ihr sehen, wofür ihr gespendet und wofür ihr gearbeitet habt. Und dann kommt der Tag, wo Gott ganz im Großen uns sehen lässt, was er bereitet hat in Christus für ein Heil für uns, woran wir beteiligt sind, wofür wir gearbeitet haben, wofür wir unser Herz gegeben haben. Und dann ist Jubel, dann ist Lobpreis, dann ist Freude. Und zwar von einer Ewigkeit zur anderen. Möge Gott uns das erleben lassen. Amen.